Gehirn-Maschine-Schnittstellen sind Systeme, die elektrische, magnetische oder auch metabolische Hirnaktivität übersetzen in Steuersignale von externen Geräten. Das können zum Beispiel Roboterarme sein, aber auch ganz einfach Computer, die dann etwas für einen tun. Ich werde jetzt am Anfang erstmal auf die Definition nochmal eingehen dieser verschiedenen Gehirn-Maschine-Schnittstellen, auch aktuelle Beispiele aus der Klinik bringen und im zweiten Teil dann Herausforderungen herausarbeiten, um diese Hirn-Maschine-Schnittstellen in der Neurologie, in der Psychiatrie auch weiter einzusetzen bei unterschiedlichen Krankheitsbildern. Und im dritten Teil gehe ich dann auf die neuroethischen Aspekte ein. Denn diese neuroethischen Aspekte ergeben sich jetzt mittlerweile durch den Einsatz dieser Hirn-Maschine-Schnittstellen im Alltag. Kommen wir also zum ersten Teil. Man kann unterscheiden implantierbare und nicht invasive Hirn-Maschine-Schnittstellen, also Brain-Machine-Interfaces, das ist das BMI. Allen bekannt die Ableitung von Hirnströmen über das EEG oder auch die Aufzeichnung von Magnetfeldern über das MEG oder die Aufzeichnung der Nahinfrarotspektroskopie, die Durchblutung der oberen kortikalen Schichten abbilden kann. Kernspintomographie haben wir gehört. Aber es gibt eben auch die Möglichkeit, Elektroden ins Hirn einzupflanzen, zum Beispiel ECOG-Elektroden oder hier das berühmte UTA-Array, das sind 96 Mikroelektroden, die dann in den Cortex eingepflanzt werden. Sehr berühmte Beispiele, oder fangen wir so an. Das berühmteste Beispiel einer klinischen Hirn-Maschine-Schnittstelle wurde Ende der 90er Jahre von Nils Birbaumer vorgestellt. Das ist ein Patient, der an ALS erkrankt ist und dann im späten Stadium, im sogenannten Locked-In-State, nicht mehr in der Lage war, zu kommunizieren oder sich zu bewegen. Er konnte allerdings natürlich die Augen noch bewegen und musste künstlich beatmet werden. Und Herr Birbaumer hat diesen Patienten ermöglicht, über die Ableitung langsamer Hirnpotenziale, SCP, einzelne Buchstaben auf einem Monitor auszuwählen und darüber einen Brief zu schreiben. Und dieser Brief wurde damals in dem Fachmagazin Nature veröffentlicht und hat eine große Welle des Enthusiasmus ausgelöst für den Einsatz von Hirn-Maschine-Schnittstellen bei gelähmten Patienten zur Wiederherstellung der Kommunikationsfähigkeit. Dieser Patient war damals nur in Anführungsstrichen locked in. Herrn Birbaumer ist es über viele Jahre nicht gelungen, diese Ergebnisse auch bei den sogenannten Complete Locked-In-Patienten nachzuweisen. Also diese Patienten, die dann einmal im Complete Locked-In-State waren, also nicht mehr in der Lage waren, die Augen zu bewegen, die waren auch nicht mehr in der Lage, ihre Hirnpotenziale zu regulieren. Letztes Jahr ist es ihm gelungen, mittels Nahinfrarotspektroskopie auch einer Patientin mit im Complete Locked-In State zu ermöglichen, zu kommunizieren. Das Ganze ist sehr langsam. Man stellt eine Frage, über 20 bis 30 Sekunden wird dann über die Nahinfrarotspektroskopie in den frontalen Arealen gemessen und über entsprechende Klassifikationsalgorithmen ist es dann möglich, dass der Computer herausfindet, hat die Patientin ja oder nein gedacht. Also es sind geschlossene Fragen möglich, zum Beispiel, dein Name ist Marion, und daraufhin kann man dann herausfinden, ob das denn so ist oder nicht. Und später kann man auch offene Fragen stellen mit einer Genauigkeit von etwa 70%. Das ist also ein großer Fortschritt. Herr Birbaumer versucht das jetzt an einem größeren Kollektiv an Patienten zu reproduzieren. Man kann also sehen, man kann Hirn-Maschine-Schnittstellen auch bei schwersten Lähmungen einsetzen, um mit Patienten wieder zu kommunizieren. Dann gibt es einen zweiten Ansatz von Gehirn-Maschine-Schnittstellen im klinischen Kontext und das ist die Wiederherstellung von Bewegungsfähigkeit. Das sind Videos, die Sie vielleicht auch aus den Medien kennen. Das ist hier zum Beispiel eine Patientin mit einem Hirnstamminfarkt, die nicht in der Lage ist, ihre oberen Extremitäten zu bewegen. Hier wurde das Brain Gate, also das UTA-Array, implantiert im motorischen Kortex. Und sie ist hier in der Lage, diesen Roboterarm, der in München steht, zu bedienen, indem sie ihre Hirnaktivität verändert im motorischen Kortex. Und ja, war es auch möglich, dann einen Kaffee zu trinken. Und hier unten eine Patientin mit ähnlichem Schicksal, mit zwei Implantaten, der es möglich war, einen Schokoladenriegel abzubeißen. Jetzt muss man dazu sagen, diese implantierbaren Hirn-Maschine-Schnittstellen haben natürlich einige Limitationen. Zum einen, sie involvieren das Risiko von Blutungen und Infektionen. Das zweite ist, kein einziges dieser Implantate ist für den langfristigen Einsatz zertifiziert. Im Prinzip müssen diese Implantate nach einer Zeit von 6 Monaten wieder explantiert werden. Aber da man ja die Einwilligung des Patienten benötigt, willigen diese Patienten einfach nicht ein und dadurch bleibt dann sozusagen das Implantat im Kopf, obwohl es eigentlich nicht dafür zugelassen ist. Und der dritte Teil, der dritte Grund der Limitation ist, dass keiner dieser Patienten das Labor verlassen kann. Diese Demonstrationen wurden speziell produziert, um zu veranschaulichen, was möglich wäre, aber keiner dieser Patienten hat so einen Roboterarm zu Hause. Ja, und es ist auch so, dass immer mindestens ein Ingenieur hinten sitzt mit einem roten Knopf und das Ganze unterbricht, wenn es nicht funktioniert. Wir haben in Tübingen einen nicht-invasiven Ansatz entwickelt, und zwar auf Basis der Elektroenzephalographie. Und hier sehen Sie 4 querschnittsgelähmte Patienten, die eine Läsion haben unterhalb von C5, C6. Das heißt, sie sind in der Lage, die Schultern zu bewegen, aber sind nicht in der Lage, die Finger zu bewegen. Und Sie sehen, dass die Patienten Schwierigkeiten haben, zum Beispiel eine Tasse zu greifen oder eine Dose, da sie ja auch gar keine Kraft haben in den Fingern. Hier haben wir die Patienten ausgestattet mit einem Exoskelett, das in Pisa entwickelt wurde in Italien. Das ganze Exoskelett wird gesteuert über die Detektion der Bewegungsabsicht. Wenn also Hirn-Maschine-Schnittstelle erkennt, der Patient beabsichtigt zu greifen, greift das Exoskelett und Sie sehen hier, dass das System auch außerhalb des Labors einsetzbar ist und die Patienten in ein Restaurant gehen können und dort zum ersten Mal wieder selbstständig essen und trinken können. Wir haben einen der Patienten gefragt, was er denn am liebsten machen würde mit dem System. Der hat dann gesagt, er würde gerne Kartoffelchips essen. Dann haben wir eben die besorgt aus dem Kiosk und hier sehen Sie, dass er auch diese schwierig zu manipulierenden Chips greifen kann und natürlich dann auch essen kann. Kommen wir jetzt nochmal auf die konzeptionelle Ebene zurück. Also diese Gehirn-Maschine-Schnittstellen übersetzen Hirnaktivität in zum Beispiel Greifbewegung. Und das ist natürlich die Hirnaktivität, die entsteht bei der Vorstellung einer Bewegung. Das heißt Myrhythmen zum Beispiel oder Alpha-Desynchronisation. Und diese Greifbewegung führt natürlich zu einem sensorischen Feedback. Man sieht ja, die Hand schließt sich jetzt plötzlich und dieses Feedback wiederum beeinflusst die Hirnaktivität. Wir haben es also mit einem Closed-Loop-System zu tun und wir konnten in Tübingen zeigen, dass der tägliche Einsatz von einem solchen Closed-Loop-System zu einer funktionellen und strukturellen Reorganisation des Gehirns führen kann. Und wir haben das gezeigt an Schlaganfallpatienten, die einen chronischen Schlaganfall litten, und zwar mit schwerer Fingerlähmung, nicht in der Lage waren, etwas zu greifen mit ihren Fingern. Und man sieht, wenn diese schwerst betroffenen Patienten gebeten werden, ihre gelähmte Hand zu bewegen, tut sich erstmal nichts an der Hand, aber im Kortex sehen wir eine bilaterale Aktivierung. Das ist ganz typisch bei den schwerer betroffenen Patienten. Jetzt haben wir die Patienten an unsere Gehirn-Maschine-Schnittstelle angeschlossen und sie haben jeden Tag eine Stunde ihre Hand auf und zu gemacht. Und was wir da sehen, ist eine Relateralisierung der Aktivierung. Und mit dieser Relateralisierung ging auch eine klinische Verbesserung der Greiffunktion der Hand einher. Bei uns mehr als 5 Punkte im Vogelmeier-Score. Das heißt, diesen Patienten wurde dadurch im Prinzip auch die Motorik wieder zurückgegeben. Man kann sehen, dass diese Hirn-Maschine-Schnittstellen also nicht nur eine Funktion haben können als Assistenzsysteme, um im Alltag zum Beispiel das Messer zu halten oder die Gabel, sondern eben auch Neuroplastizität induzieren können und über diese Neuroplastizität neurologische Erholungsprozesse angestoßen werden können. Wir entwickeln jetzt gerade in Tübingen weitere Systeme, die von den Patienten auch selbst angezogen werden können. Das ist eine Patientin, die hat einen linkshemisphärischen Schlaganfall und ist nicht in der Lage, die rechte Hand zu bewegen, hat auch eine höhergradige Spastik. Das ist eine Patientin, die wir dann zu Hause besucht haben. Dieses Exoskelett wird in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut in Stuttgart entwickelt und hat auch ganz viele Sensoren. Da sind dann auch Sensoren für Entfernung und so weiter, dass die Patienten das im Alltag auch sinnvoll einsetzen können. Ich komme zur Zusammenfassung des ersten Teils. Gehirn-Maschinen-Schnittstellen sind effektive klinische Werkzeuge, um die Lebensqualität von Menschen mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu verbessern. Die regelmäßige Verwendung dieser Hirn-Maschinen-Schnittstellen kann zu funktioneller und struktureller Neuroplastizität führen und damit neurologische Wiederherstellungsprozesse anstoßen. Die zunehmende Integrierbarkeit dieser Technologien im Alltag verspricht, dass wir in Zukunft diese Hirn-Maschinen-Schnittstellen bei den Schlaganfallpatienten und bei den Querschnittsgelähmten, aber auch bei anderen Patienten zu Hause einsetzen können. Kommen wir jetzt zum zweiten Teil, nämlich wie können wir diese Hirn-Maschinen-Schnittstellen in der Neurologie, in der Psychiatrie noch breiter einsetzen. Wir haben jetzt also Kommunikation und wir haben Wiederherstellung der Bewegungsfähigkeit. Jetzt kommen wir nochmal zu anderen Hirnfunktionen. Und um das zu veranschaulichen, habe ich hier nochmal dargestellt, das Konzept State of the Art, Hirn-Maschinen-Schnittstelle, übersetzt eben Vorstellung einer Bewegung in Greifbewegung. Die Hirn-Maschinen-Schnittstelle der Zukunft würde auch Hirnaktivität übersetzen in sensorisches Feedback. Aber diese Hirnaktivität müsste ja mit anderen Hirnfunktionen zusammenhängen, zum Beispiel mit dem Arbeitsgedächtnis, mit Aufmerksamkeit oder Emotionsverarbeitung und Kontrolle. Das Ganze könnte man dann eben auch durch Hirnstimulation fördern, diese neuroplastischen Vorgänge, im Sinne einer adaptiven Hirnstimulation. Das haben wir vorhin schon gehört bei den Parkinson-Patienten. Das war auch die Frage, wenn ich richtig verstanden habe, können wir Hirnstimulation auch anpassen an Hirnaktivität, die also in dem Moment gerade sagen, sich verändert. Eine Möglichkeit, um diese Hirnfunktionen überhaupt erstmal zu mappen im Bereich der neuralen Oszillation, wäre, dass man die Hirnoszillation misst und das Hirn elektrisch stimuliert. Damit würden wir herausfinden, zu welchen Veränderungen diese Stimulation führt, und man könnte die kausale Beziehung zwischen den Hirnoszillationen und der Hirnfunktion aufdecken. Jetzt gibt es aber ein Riesenproblem, und das haben wir ja jetzt im Moment auch schon gehört. Es war bisher nicht möglich, die Hirnaktivität während der Stimulation zu messen, weil die Elektrizität, die hier durch den Kopf fließt, natürlich die feinen Verstärker stört. Oder wenn wir im MEG sind, natürlich Magnetfelder erzeugt, die so stark sind, dass wir die Hirnaktivität nicht zuverlässig auslesen können. Und so ist es natürlich ein Riesenproblem, weil wir Hirnstimulation einsetzen und eigentlich gar nicht wissen, was wir da tun. Das sehen wir jetzt gerade auch in der Hirnstimulationsszene, dass die Hirnstimulation für alles eingesetzt wird. Also ich erinnere nur mal an die Gleichstromstimulation, die im Prinzip ein Allheilmittel ist, obwohl man eigentlich gar nicht weiß, was die Mechanismen der Stimulation eigentlich sind. Deswegen haben wir in unserem Labor in Tübingen, aber auch in Zusammenarbeit mit Leonardo Cohen am NIH, eine Methode entwickelt, in der wir Hirnstimulation im MEG etablieren. Wenn man das macht, dann sieht man erstmal, da sind wahnsinnige Artefakte, weil natürlich das Magnetfeld dieses Stimulators viel stärker ist als die kleinen Magnetfelder des Gehirns im Nano-Tesla-Bereich. Uns ist es gelungen, über den Einsatz von Beamforming-Algorithmen die physiologische Antwort, das ist jetzt hier zum Beispiel ein Button-Press, darzustellen. Wir sehen also keine Distorsion durch die Stimulation, eine zuverlässige Wiederherstellung der physiologischen Antworten im motorischen Kortex. Das war jetzt die DC-Stimulation im MEG. Und dann wir haben uns natürlich gefragt, ja, was tut sich denn jetzt eigentlich im Gehirn, wenn wir DC stimulieren? Und eine Überlegung war, und das wurde eben auch durch die Arbeiten im Kernspin nahegelegt, dass die DC-Stimulation die Hirnexzitabilität verändert, und das müsste man dann sehen, indem wir Slow Cortical Fields messen, und die Slow Cortical Fields sind korreliert mit dem BOLD, aber auch die Gamma-Oszillation. Also war unsere Hypothese, wir untersuchen jetzt mal die Slow Cortical Fields im Hirn, während der Proband mit DC-Stimulation über motorischen Kortex stimuliert wird. Wir haben so ein klassisches S1, S2 Paradigma verwendet, wo man links oder rechts drücken musste oder eben nicht drücken musste. Man hat einen Reiz bekommen, wo bedeutet wurde, man soll sich fertig machen für den Knopfdruck, da würde ein zweiter Reiz kommen, auf den man reagieren muss. Und das ist also das klassische CNV-Experiment. Und wir haben gesehen, wir können durch die Quellenrekonstruktion das Netzwerk anschauen der Slow Cortical Fields, die hier aktiv sind. Und jetzt hat uns natürlich interessiert, was passiert, wenn wir anodal stimulieren, beziehungsweise was passiert, wenn wir kathodal stimulieren. Und als erstes haben wir natürlich geguckt, gibt es einen behavioralen Effekt, und den gibt es tatsächlich. Allerdings nur im Vergleich zwischen anodaler und kathodaler Stimulation. Und wir vermuten, dass eben die anodale Stimulation die Reaktionsgeschwindigkeit nicht mehr verbessern kann, weil man schon ein Ceiling erreicht hat in der normalen Physiologie. Aber es gibt eben einen klaren Unterschied zwischen anodaler und kathodaler Stimulation in den Reaktionszeiten. Und jetzt hat uns natürlich interessiert, ja, wie korrespondiert das denn mit den Slow Cortical Fields? Das haben wir dann untersucht und konnten zeigen, dass die Stimulation, die hier über dem rechten Hemisphäre über M1 appliziert wurde, in M1 tatsächlich zu einer Veränderung der Slow Cortical Fields führt, aber eben nicht nur dort, sondern auch in verbundenen Hirnarealen, die weiter entfernt waren. Und interessanterweise war es eben nicht so, dass die anodale und die kathodale Stimulation dieselben Hirnareale moduliert hat, sondern die kathodale Stimulation hatte ihren Haupteffekt auf der nicht stimulierten Hemisphäre. Das heißt, durch die Stimulation haben wir die langsamen Hirnpotenziale in entlegenen Arealen des Gehirns mitverändert. Jetzt war natürlich die Frage, das Gehirn ist ein rhythmisches Organ, wir haben überall diese Rhythmen. Ist es auch möglich, rhythmische elektrische Stimulation im MEG aufzuzeichnen? Und da stellt sich natürlich die Frage, können wir das dem MEG überhaupt antun? Gehen die feinen Squids, das sind ja die Sensoren, die wir da haben, nicht kaputt? Und wenn man sich die Formel anguckt, sieht man hier, man kann 6000 Nanotesla pro Sekunde applizieren, ohne dass die kaputt gehen. Das hat uns dann erstmal versichert, dass wir das einsetzen können. Aber wenn wir das machen, wir können zwar die Lokalisation ganz gut hinbekommen, hier von einem Button Press im Motorkortex, aber das MEG-Signal, wenn wir Beamforming einsetzen, sieht schrecklich aus, weil der Beamformer nicht in der Lage ist, diese Artefakte, die durch den Wechselstrom da ins MEG eingeführt werden, sauber zu eliminieren. Da haben wir jahrelang dran gearbeitet, wie wir diese Situation verbessern können, weil wir natürlich wissen wollen, was tut sich während der TACS-Stimulation. Und letztlich sind wir dann auf eine Idee gekommen, und zwar haben wir amplitudenmodulierte Wechselstromstimulation verwendet. Und das funktioniert so, dass man einen hochfrequenten Trägerfrequenz hat, zum Beispiel bei 220 Hertz, und dann die Amplitude dieser Trägerfrequenz moduliert in einer langsamen Frequenz, die auch physiologisch relevant ist, zum Beispiel 11 Hertz oder 23 Hertz. Und wenn wir das im Phantom machen, sehen wir, dass eben keine Artefakte dabei entstehen, weil ja die Energie der Stimulation in einem sehr hochfrequenten Bereich liegt, und der Bereich, der uns interessiert, hier zum Beispiel 11 Hertz, nicht davon betroffen wird. Wir haben das dann auch unter physiologischen Bedingungen gemacht, also ein Patienten, zwar ein normaler Proband, der die Finger bewegt hat, und man kann sehen, dass es uns hier auch gelungen ist, dass die Hirnoszillation zu messen während einer TACS-Stimulation, und zwar während 11 Hertz und 23 Hertz, und wir sehen auch dort, dass da kein Artefakt bei der Stimulationsfrequenz ist. Jetzt ist natürlich die spannende Frage, jetzt habt ihr ja die Amplitude moduliert, hat das dann auch einen Effekt aufs Hirn? Und das haben wir in der nachfolgenden Studie untersucht, und zwar ist es ja so, dass während einer Arbeitsgedächtnis das frontale Theta in seiner Power ansteigt. Also die Theta-Oszillationen im Frontalhirn haben etwas zu tun mit unserer Arbeitsgedächtnisleistung. Und das ist jetzt so ein visuelles Arbeitsgedächtnisaufgabe, der sogenannte NBAC-Task, wo man dann Buchstaben erkennen muss, wiedererkennen muss und dann entsprechend drücken muss, wenn sie schon mal gezeigt worden sind in der Vergangenheit. Und wenn man das macht, dann sieht man, die frontalen Theta-Oszillationen gehen nach oben, also die Power geht nach oben. Und jetzt war unsere Frage, wenn es so ist, dass die Power damit zusammenhängt, dass die Arbeitsgedächtnisaufwand steigt, dann wäre es so, dass wenn wir mit einer individualisierten frontalen Theta-Stimulation mit TACS stimulieren, dass wir dann die sogenannte Temporal Order Information, also die Abfolge der Buchstaben, stören, weil man annimmt, dass die Abfolge der Buchstaben in der Phase der Theta-Oszillation kodiert sind. Wenn wir jetzt von außen eine Stimulation machen, genau in derselben Frequenz, aber nicht Phasen gelockt, also im Prinzip Open Loop, einfach drauf, ohne dass das ist irgendwas mit dem Hirn zu tun hat, eben artifiziell, dann würden wir annehmen, dass das Arbeitsgedächtnis schlechter wird. Und genau das war der Fall, wenn man frontal mit der individuellen Theta-Frequenz stimuliert, dann wird die Leistung, die Arbeitsgedächtnisleistung schlechter. Und jetzt haben wir uns durch unsere neue Methode angeguckt, was tut sich jetzt eigentlich im Frontalhirn, und interessanterweise kommt es dort zu einer Abnahme der Theta-Power. Und das war für mich sehr überzeugend, weil die ganze Literatur, die mit TACS stimuliert und dann auch sagt, da kommt zu einem Entrainment, und Entrainment müsste man in einer Powerzunahme sehen. In diesem Experiment führt das Stören der Theta-Oszillation zu einer Powerabnahme. Wir haben diese Paradigmen, wo wir stimulieren während Aufzeichnung von Hirnoszillationen auch im EEG etabliert. Das ist jetzt hier so ein Setup mit EEG-Elektroden. Aber das Neueste ist jetzt die Closed Loop TMS. Das heißt, hier schaut man sich das EEG an und stimuliert dann phasenspezifisch mit einer Magnetspule, die dann den motorischen Kortex zum Beispiel stimuliert. Diese ganzen Arbeiten wurden in Neuroimage publiziert, in so einer Sonderausgabe zu diesen multimodalen Methoden. Und was jetzt der nächste Schritt wäre, wäre natürlich, dass wir die Hirnstimulation anpassen an die Hirnoszillation, die wir messen. Und das wäre denkbar, indem wir zum Beispiel Exzitabilitätsmarker festlegen und danach stimulieren oder eben zum Beispiel phasenspezifische Stimulation. Und da wäre es möglich, dass wir elektrisch stimulieren oder eben auch durch transkranielle Magnetstimulation. In Zukunft stellen wir uns vor, dass wir diese Technologien, mit denen wir die Hirnoszillationen messen, auch im Alltag einsetzen können. Wir werden ja gleich noch von Herrn Deke hören, dass es uns schon gelungen ist, das außerhalb des Labors zu messen, also Hirnoszillationen und Hirnpotenziale. Aber Sie haben sicher auch alle gehört, dass viele Unternehmen, unter anderem Facebook, Elon Musk, daran arbeiten und daran investieren, Hirnoszillation oder Hirnaktivität aufzuzeichnen. Und da gibt es natürlich verschiedene Optionen. Hier, das ist die Nahinfrarotspektroskopie, die sozusagen noch besser wird, ne, indem man die Dioden verkleinert, oder eben auch implantierbare Versionen, wo man kleine, das nennt sich Neural Dust, kleine Elektroden implantiert, die völlig, also elektrisch autonom sind, die werden von außen angeregt und geben dann die Aktivität nach außen wieder ab, dass man dort keinen Akku haben muss, keine Batterie im Kopf. Also das sind alles Methoden, die jetzt entwickelt werden und die wahrscheinlich in den nächsten Jahren das Feld der Hirn-Maschinen-Schnittstellen auch nochmal anstoßen werden zu neuen Entwicklungen. Ich fasse jetzt den zweiten Teil zusammen. Derzeit existiert keine Methode, um hirnoszillatorische Korrelate von psychischen Störungen auf individueller Ebene zu identifizieren. Und bei den psychischen Störungen haben wir eben genau das Problem, dass wir die Emotionsverarbeitung, Arbeitsgedächtnisaufgaben und diese Dinge, dass die dort gestört sind und wir eigentlich gar nicht wissen, welche Mechanismen dahinter stecken. Der Einsatz von elektrischer oder magnetischer Hirnstimulation verspricht, dass wir diesen kausalen Zusammenhang, diese Mechanismen zwischen den Hirnoszillationen und den Hirnfunktionen auf der individuellen Ebene, also nicht geaveraged über 10 Leute, sondern im Individuum feststellen können. Langfristig wäre das Ziel, dass wir tragbare, robuste und benutzerfreundliche Hirn-Maschine-Schnittstelle-Systeme entwickeln, die dann zur gezielten Verbesserung oder Wiederherstellung von Hirnfunktionen eingesetzt werden können. So wie die Schlaganfallpatientin, die das dann im Heimbereich einsetzt. Man muss sagen, das war natürlich auch nur eine Demonstration, weil die Zertifizierung dieser Systeme alle sehr aufwendig ist. Es kostet viele Millionen, um solche Systeme am Ende zertifiziert zu bekommen. Im Moment sind wir eher dabei zu zeigen, was man mit diesen Systemen alles machen kann. Also wir haben ja nicht die Zertifizierung, das später als Medizinprodukt auf den Markt zu bringen, aber wir exemplifizieren die Möglichkeit, und das ist natürlich eine gute Chance, auch zu zeigen, was die Patienten im Alltag für einen Gewinn hätten, wenn wir diese Systeme denn auch kommerziell verfügbar hätten. Kommen wir jetzt zum dritten Aspekt, den neuroethischen Aspekten. Dazu haben wir letztes Jahr in Science eine Publikation herausgegeben. Und zwar ging es hier um die Frage, wenn es jetzt diese Hirn-Maschine-Schnittstellen gibt, die im Alltag eingesetzt werden können, wie ist das denn jetzt eigentlich mit Verantwortung? Ne? Was ist denn, wenn das System nicht funktioniert? Und wie ist das mit Datenschutz? Wenn jetzt im Alltag die ganze Zeit Hirndaten aufgezeichnet werden, man könnte ja theoretisch aus diesen Hirndaten auch private Details herausfinden. Das ist im Prinzip übertragen auch das, was wir im Moment haben in der Internetnutzung, dass man aus der Internetnutzung eben auch schon sehr viele private Details herausfindet. Noch schlimmer in Anführungsstrichen wäre es ja, wenn wir auch die Hirnaktivität und andere biologischen Marker uns sozusagen preisgeben und dann irgendwo auf irgendwelchen Festplatten oder in irgendeiner Cloud haben. Das waren so die Fragen. Und ich wollte jetzt eine Frage mal herausnehmen, weil sie eben auch einen Bezug hat zu den zum Bereitschaftspotenzial und zu dem Thema Verantwortung und Autorenschaft. Bisher war es ja so, dass der Mensch entscheidet und das Werkzeug folgt. Also wie wir es gesehen haben vorhin mit dem Hammer, der Mensch ist da und haut dann halt den Hammer ein. Das heißt, der Hammer ist völlig passiv und das Ganze folgt dem klassischen Verständnis von Wille, Entscheidung und Tat. Da ist völlig klar, wer verantwortlich ist, wenn der Hammer auf dem Finger landet vom Arzt. Jetzt ist es so, dass wir durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz die Möglichkeit haben, Maschinen autonom zu machen. Das heißt, die Maschinen finden den besten Weg. Und in den Systemen, die wir im Moment entwickeln, bei mir im Labor, haben wir semi-autonome Systeme, weil wir nicht alle Informationen aus dem Hirn auslesen können. Wenn wir das machen wollten, müssten wir, also das kann man im Prinzip mit Mikroelektroden überhaupt nicht leisten. Wir können da vielleicht herauslesen, wann jemand sich bewegen möchte oder welchen Finger er bewegen möchte, aber nicht, welchen Winkel er am Ende ansteuert und so weiter. Das kann man alles nicht auslesen. Das heißt, wir brauchen intelligente Maschinen. Das ist möglich durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Und dann haben wir aber sogenannte semi-autonome Steuerung. Das heißt, wir entscheiden zwar, dass wir etwas tun wollen oder vermeintlich etwas tun wollen. Der Computer liest es hier aus und der Computer sucht dann für uns die beste Lösung. Was wäre denn jetzt, wenn ein Unfall passiert? Bin ich jetzt dafür verantwortlich? Ich weiß ja gar nicht, was der Computer sich jetzt gerade gedacht hat. Also die Autorenschaft und Verantwortung kann im Einsatz dieser semi-autonomen Hirn-Maschine-Schnittstellen nicht sicher zugeordnet werden. Und hier kommt dann auch der Bezug zum Bereitschaftspotenzial. Es ist ja so, da gab es eine Arbeit vor 2 Jahren aus Berlin von John Dylan Haynes, The Point of No Return. Der Kollege aus Berlin konnte zeigen, dass im Prinzip Libet's Veto, das also noch eingelegt werden konnte, bis etwa 200 Millisekunden vor der eigentlichen Bewegungsinitiierung, dass dieses Veto eben bei den 200 Millisekunden liegt und man aber hinterher auch noch die Bewegung unterbrechen kann. Also außer es ist jetzt vielleicht ein Trigger, man kann die Bewegung natürlich anders ausführen, aber wenn der Trigger natürlich gezogen ist, dann passiert etwas. Aber bis dahin haben wir das Vetorecht und können diese Dinge unterbrechen. Wenn wir jetzt aber Hirnaktivität auslesen, die ja schon früher beginnt, zum Beispiel das Bereitschaftspotenzial kann man relativ zuverlässig bei 400 Millisekunden vor Bewegungsbeginn schon messen, dann wäre es so, dass diese Veto-Funktion eigentlich nicht mehr ausgeführt werden kann. Das heißt, der Computer versteht jetzt, geh los und eigentlich hätten wir noch Möglichkeit gehabt, das Ganze zu unterbrechen, aber das Ganze ist schon außerhalb unseres Körpers, der Computer macht etwas und wie gehen wir jetzt damit um? Momentan ist es so, dass es keine Gehirn-Maschine-Schnittstelle gibt, die zuverlässig ein Veto-Signal erkennt. Dadurch besteht natürlich die Gefahr, dass diese semi-autonomen oder auch bidirektionalen Gehirn-Maschine-Schnittstellen die Veto-Möglichkeit begrenzen. Und das muss natürlich in der Entwicklung von diesen Hirn-Maschine-Schnittstellen bedacht werden, dass im Prinzip immer auch die Möglichkeit bestehen muss, das, was der Computer vorhat, noch zu unterbrechen, bevor etwas passiert. Jetzt bin ich am Ende, ich fasse zusammen. Die assistiven und sogenannten restaurativen oder rehabilitativen Hirn-Maschine-Schnittstellen sind effektive klinische Werkzeuge, um die Lebensqualität von Menschen mit Erkrankungen des zentralen Nervensystems zu verbessern. Die Kombination mit elektrischer oder magnetischer Hirnstimulation verspricht den kausalen Zusammenhang zwischen Hirnoszillationen und Hirnfunktionen aufzudecken. letztlich wird es so sein, dass diese assistiven Hirn-Maschine-Schnittstellen so die erste Welle darstellen der Hirn-Maschine-Schnittstellen im Alltag, die wir in den nächsten 5 bis 10 Jahren sehen werden, bei vor allem Schlaganfallpatienten und Querschnittsgelähmten, aber eben später auch bei Patienten möglicherweise mit psychischen Erkrankungen, also Depressionen oder eben auch Zwangserkrankungen zum Beispiel. Und das stellt uns natürlich vor viele neuroethische Herausforderungen. Aber es ist sicher, dass diese Hirn-Maschine-Schnittstellen in den kommenden Jahren zu einem Bestandteil werden der Therapie von neurologischen Erkrankungen und hoffentlich eben auch dann von psychiatrischen Erkrankungen. Und damit bin ich am Ende und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus